Ah, Hallöchen, begrüße Sie.
Bonsoir, Monsieur Stéphane.
Ach, wir machen heute in French oder was? Wo steckst du?
We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording.
In Belgien bin ich. Und ich glaube, die sprechen hier Französisch, wenn ich total falsch entwickelt bin. Also ich habe es auch versucht, mit so zu kommunizieren. Und Hallo hat funktioniert.
Oui, 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 oui. Belgique, 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 Belgique. Oder so ähnlich.
Na, das klingt doch gut. Im wunderschönen Brüssel stehe ich gerade vor dem Laden hier. Das sieht ganz schick und weihnachtlich auch ein Stück weit aus.
Oh, na, du bist ja in Europas Hauptstadt. Ganz großartig.
Zuckersüß, kann man so sagen. Geiles Städtchen.
Sehr schön, sehr schön. Na, ich habe gedacht, ich versuch's diesmal auch so ein bisschen mehr, noch ein bisschen dichter an dir dran zu sein. Also jetzt nicht räumlich, aber so vom Feeling her ein gutes Gefühl zu haben. Ich stehe gerade auf dem Rasthof Michendorf, bin sozusagen rechts rangefahren, habe mir so ein bisschen das nachgefühlt, wieder so das alte Rasthofgefühl, so einen viel zu überteuerten Kaffee kaufen, für viel zu viel Geld pinkeln gehen, beim Essen festzustellen, dass das Essen auch immer noch nicht schmeckt auf so einer Raste so richtig, außer wenn man so ein bisschen klassische Bauarbeiterkost nimmt, dann kann man nicht so viel falsch machen. Ja, und ich dachte, das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg für uns zwei.
Das ist total geil. Du bist also richtig im Süden, weil da bin ich ja hoch.
Raus. Ja.
Und also zum Thema Raststättenfutter, da haben wir ja BDP-Erfahrungen gesammelt im Laufe unseres Lebens. Was mir kürzlich aufgefallen ist, dass jetzt Beefy auch als vegane Produkt erhältlich ist. Und ich behaupte, das war schon immer. Ich schreibe es jetzt noch auf.
Ich glaube, du hast vollkommen recht. Das ist so ein bisschen wie Rügenwalder. Die produzieren ja jetzt auch inzwischen, glaube ich, fast mehr vegetarische und vegane Sachen. Aber beim Thema Wurst kann man immer davon ausgehen, dass sie zur Hälfte schon vegetarisch war. Oder so ja vegan, weil man davon ausgehen kann, dass das zumindest kein Fleisch mehr war, was da noch drin war.
So, vermute ich mal ganz stark.
Sehr schön. Da haben wir schon zwei Marken gedisst. Ist doch, ey, das ist ein Top-Einstieg zu einem Podcast, würde ich sagen.
Sind wir hoch eingestiegen. Mal gucken, was noch kommt.
Na, sag mal, Herzchen, mit wem bist du denn da gerade in Belgique?
Ich bin hier gerade quasi auf der letzte Gig dieses Jahr mit Meute.
Ah, okay.
In Belgien, im schönen Ancien Belgique, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Das ist ein geiler Laden, eben in Brüssel. Und da ist jetzt tatsächlich die letzte Show dieses Jahr nach über 100, habe ich erfahren. Ja, also
100 genau. Fucking Shows hat Meute dieses Jahr gespielt?
Über 100 fucking Shows.
So Wahnsinn.
Ich dachte, ich hab für uns hier einen ruhigen Bereich gefunden zum Quasseln. Das scheint nicht so zu sein. Na gut, nicht so schlimm. Nur, dass du Bescheid bist, ich muss zwischendurch auch noch irgendwelche Voucher zum Essen abholen. Also wir kriegen so eine kleine Rundtour. Ich bin nicht auch gleich nochmal mit Backstage, so ein Tourmanagement.
Ja, das ist doch hervorragend. Da kriegt doch unsere Hörerinnenschaft tatsächlich, oder? Auch wieder so wirklich Backstage live. Ist doch hervorragend. Also geiler geht's doch nicht. Und die Geräusche klingen so, als würden so typischerweise irgendwelche großen Cases hin und her geschoben und knallen irgendwo gegen.
Das passiert hier auch und irgendwie scheint hier noch so ein kleinen, also wir spielen in dem, also es scheint zwei Venues zu geben in dem Ding und ich glaube, wir sind im Großen und es scheint hier noch einen kleinen zu geben, wo gerade aktuell Soundcheck gemacht wird. Ich kann nicht ja mal mit hinnehmen.
Na, auf jeden Fall. Und ich meine, vielleicht können wir Jans
oder was? Ich habe auch keine Ahnung.
Vielleicht können wir ja auch noch ganz investigativ hinbekommen, wer das vielleicht so ist, der da Soundcheck macht oder die da Soundcheck machen.
Schauen wir uns jetzt mal an. Hier sind Türen, da darf man keine Getränke mitnehmen. Das riecht verdächtig nach irgendeiner Bühne oder was? Komme ich hier hin? Ja, schauen wir uns doch mal an. So, was haben wir denn hier? Aha. Nee, das ist jetzt, Moment mal kurz. Jetzt bin ich im Meutesaal.
Huch!
Achso, jetzt bin ich hier drin. Hier wird noch geprobt, fleißig. Hörst du das?
Ja, ja.
Hier wird noch so ein Lied geprobt, aber das ist ja nicht der Laden, wo die andere Musik herkommt, weil die kenne ich ja.
Ja.
Warte mal. auch geil, jetzt komme ich nicht mehr raus, doch. Und das ist wirklich, in solchen Clubs kann man auch, die arbeiten hier, das ist total witzig, die arbeiten hier, damit man den Backstage findet, das war gestern in Amsterdam auch schon so, mit sogenannten roten Linien auf dem Boden, damit man den auch findet. Also so ein bisschen Grimms Märchenmäßig.
Ja, geil.
Hier Hänsel und Gretel, nur dass die keine Brotkrumen auf die Erde schmeißen, nein, sondern eben so eine rote Linie auf den Boden gemalt haben, damit man wieder zurückkommt.
Naja, das ist...
Aber ich habe mich jetzt schon verlaufen.
Ja, ist blöd, wenn es zwei oder drei rote Linien gibt, wa?
Ja, so, und ich höre diese Musik von irgendwo, aber mir ist nicht ganz klar, wo der Club-Eingang ist. Hm.
Naja, aber macht ja nichts. Also sagen wir mal so, ich glaube, wir erzählen jetzt hier so nebenbei.
Can you tell me where the entrance to the club is? Like, where the music is coming from right now? It's above. Okay, like upstairs. Okay, thank you very much, man. Okay, habe. Ich muss also hoch.
Nein, das ist so. Ja schon mal. Das, ist schon, das heißt, so. Wir gehen jetzt in die nächste Dimension. So würde ich das mal bezeichnen. Ja,
absolut. Mars-Mission Podcast. So. Aha. So, jetzt geht's los. Hier ballert. Und jetzt hören wir uns jetzt mal an. Wir wissen. Geil. Also, man kann ja dabei schlecht telefonieren,
ja,
habe ich festgestellt.
Ja, aber ich würde sagen, das war französisch oder belgischer Hip-Hop.
Ja, Alter, Digga. Und, also, das war Nagel auf dem Kopf. Tatsächlich habe ich gerade vier Rapper und einen abgehangenen Schlaffel gesehen, einen DJ. Also, da war jede Menge los. Und wenn ich es richtig gelesen habe, heißt diese Band, und jetzt kommt's, pass auf, kann nämlich doch ein bisschen französisch. Offensichtlich, ich habe es eben auch vergessen, 45, so was wie 45, sozusagen.
Ach, schau mal einer, guck, ist doch schon mal was. Ja. Also für alle Leserinnen, Hörerinnen und alle anderen Menschen da draußen, die Spaß an dem haben, was wir hier rumsappeln, es gibt offenbar eine französischsprachige, französischsprachige Rap-Kombo namens 45. Und ihr könnt ja jetzt mal da draußen suchen und im Zweifel uns irgendwo mal hinschreiben, wenn ihr lustig seid, wer diese Band ist.
So, genau. Und jetzt geht's noch weiter durch dieses Haus, weil ich muss jetzt nämlich meine Essenmarke, die Schulzeiten früher, die muss ich jetzt auch noch einsammeln hier. Also, nur damit unsere werte Hörerschaft, die sich gerade langlatscht, man muss also durch den Haupteingang an der, durch die Bar, wenn man so will, was ziemlich gut ist, und dann dem roten Streifen folgen. Da befinde ich mich gerade. Ich hoffe, der Empfang hält. So, und jetzt geht's hier nämlich hinter der Bühne lang und es ist schon ja ein Typ, dass hier diese rote Linie ist, weil sonst wüsste man wirklich nicht wohin. Also, genau. So. Du verstehst mich noch, oder was?
Ja.
Du hast dir das Radio angemacht, weil es öde ist. Was
ich wollte tatsächlich eigentlich nur ein Mühchen das Fenster aufmachen und hab gemerkt, dass ich dafür aber bei dem Auto mal die Zündung wieder an den Start bringen muss. So, weil ich sitze hier natürlich schön mitten auf so einem düsteren Parkplatz und dachte, ich mach mal so ein Mühchen noch das Fenster auf, damit ich hier nicht in meinem eigenen Mief ersticke. Weißt du?
Verstehe, so halt. Ich würde die Zigarette anmachen. Also wenn du in meinem Leben wärst, würde ich Fenster zu und kippe an. So, jetzt geht's weiter hier. Guck mal. Hey man. Where is the meal to find anyway? Is it like... The voucher is for the restaurant over here. Okay, perfect. Thank you much. Sign, where's Uncle? That's me. Wait. Okay. Do I need this one as well?
No, you've got the...
I got my touch. Okay, perfect. Thank you. So, jetzt haben wir es aber auch.
Na, also, sehr schön, hervorragend. Und man hört, du bist very international unterwegs. Das ist doch großartig.
Very totally international. Ich habe jetzt hier 20 Euro Buyout. Und gestern aus Amsterdam und noch eine Essenmarke für Bärenmenü. Nee, die haben ja eine geile Küche in dem Venue.
Ach,
und
geil.
Wo man auch hingeht, also wirklich ein Musikgemacher noch und nöcher. Okay, haben wir aber gleich geschafft. Haben wir so Ruhe hier. Achso, müssen wir mal kurz an der Trompete vorbei von heute?
Ja.
Ja, das ist viel zu tun. Man merkt, das ist also sozusagen immer die absolute Hölle auf der. Ne?
Ja, ja.
Ja, die Leute denken immer, dass man hier tierisch gerne Ruhe hat und machen kann, was man will. Es ist eine Organisierung den ganzen Tag. Ne?
Sehr schön, hervorragend. Ich finde das großartig, weil das ist so richtig, so wie so ein kleines Hörspiel, was wir hier gerade machen.
Ja, habe ich mir doch gut überlegt, so, oder?
Hervorragend, ich finde es großartig. Ich finde es großartig.
So. Das hätten wir. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Und jetzt bin ich also ausgestattet für Belgien. Ich habe heute schon super Schokolade hier gegessen. Und die haben hier eine wahnsinnig große, also wir sind so in der Innenstadt tatsächlich. Und was mir aufgefallen ist, also wenn man da ein Auge für hat, aber eigentlich braucht man das gar nicht, die scheinen hier eine wahnsinnig große Kinky-Gay-Szene zu haben. Also die Klamottenläden hier, da geht also einiges, sag ich mal.
Naja, das wird doch, hast du morgen ein bisschen da noch Off-Day oder ballert ihr heute Nacht quasi zurück nach Deutschland?
Nee, wir ballern nach Hamburg, aber da habe ich dann noch zu tun. Also bleib ich mal nach Hamburg, aber da ist ja auch schön. So.
Na, weil sonst hätte man ja noch das ein oder andere güldene Kleidungsstück oder Accessoire irgendwie organisieren können, oder?
Ja, ach so, in den Läden und so drinnen war ich schon.
Das ach so.
Ich hatte ja, also dann ein bisschen Zeit hatte ich ja heute schon. Wir sind ja heute Morgen angekommen, aber da bin ich noch nicht aufgestanden. Und dann, genau, also ich mir die Beine verlatscht und mir scheinen hier doch jede Menge übrig zu haben für, natürlich, was kennt man von Belgien, vom Fritz war, also hier und Waffeln, was so diese Klamotten und die diese bisschen kinky BDSM-Sache betrachtet war, wusste ich noch nicht. Und was total faszinierend ist, dafür stand Belgien in meinem Kalender zumindest bislang noch nicht drin, dass hier an jeder dritten Ecke so ein Comicladen ist, also so, wo die so krasse Comics verkaufen und so Marvel und alles, also irre.
Da kann ich dir sagen, aus tatsächlich beruflichem Wissen heraus, dass die belgisch-französische Comic-Szene eine der interessantesten überhaupt ist und dass lustigerweise bis vor den Nazis auch Deutschland eine sehr coole Comic-Szene für Erwachsene hatte und die Nazi-Schweine haben quasi nicht nur die Comic-Szene in Deutschland zu der Zeit dann zerstört, sondern haben auch noch in die deutsche Kulturgesellschaft implementiert, dass Comics nur was für Kinder wären und ansonsten scheiße. Das ist tatsächlich der Grund, warum die Comic-Szene heute in Deutschland noch nicht die ist wie vor dem Krieg und auch nicht die ist wie in französischsprachigen Regionen. Ist ganz knallhart so. Das ist echt immer noch sind Nachwehen der Nazis. Und Belgien ist tatsächlich extrem bekannt dafür. Ich glaube zum Beispiel die Schlümpfe sind auch eine belgische Erfindung meines Wissens.
Ach krass.
Ja. Belgisch und Französisch. Das ist, also diese beiden Länder sind ganz weit vorne, soweit ich weiß, was Comic-Kultur angeht.
Ja, ist ja wirklich krass, weil hier in direkter Nachbarschaft sind mindestens zwei Läden und einer davon ist doppelstöckig und so. Und wenn man nochmal 100 Meter geht, ist noch einer und dann ist nochmal um die nächste Ecke noch einer. Also schon so, hä?
Ja, geil. Sehr schön. Und die Story habe ich bestimmt hier schon mal irgendwo gedroppt. Unser kleiner Sohn hat ja tatsächlich durch Comics, die wir ihm vorgelesen haben, mit ein bisschen mehr als 4,5 konnte der plötzlich lesen, ohne dass wir es bemerkt haben. Ja, genau. Und also, liebe Eltern da draußen oder werdende Eltern, lest euren Kindern Comics vor, nehmt sie dabei an eure Seite, weil dann geht es für die mit dem Lesen lernen einfacher. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil unserem großen Sohn haben wir zwar auch Comics vorgelesen, aber eigentlich war er da fast schon in der Schule, weil wir eben auch so dachten, Comics ist vielleicht noch nicht für so ganz kleine Kinder und so. Ja, hätten wir das mal früher gemacht. Der hätte es leichter beim Lesen lernen gehabt, vielleicht. Womöglich.
Ja?
Sehr schön. Haben wir den Bildungspart, wir haben den Werbungsdispart, also Markendispart schon abgearbeitet. Wir haben den Hörspielpart schon abgearbeitet. Und jetzt haben wir auch noch den Kulturauftrag abgearbeitet. Das ist halt ein Podcast, Alter. In kürzester Zeit, bam, 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 wird hier rausgeballert. Das ist ja unglaublich.
Ballert die Sau.
Genau. Ja. Da fällt mir gerade ein, wenn du ja mit deinem Meute unterwegs bist, da war ja was im letzten Monat. Da ist ja was passiert. Erzähl doch mal so ein bisschen.
Ja, die Band hat ein neues Kind zur Welt gebracht, könnte man sagen.
Ja, genau. Ja, schöne Brücke, hervorragend, schöne Brücke, über die du da jagen bist, sehr schön.
Ja, wegen Bildungsauftrag natürlich, ich habe ja aufgepasst, genau, und zwar am 18. November ist das neue Album Taumel rausgekommen und es gab auch eine Record Release Party oder ein Record Release Konzert in, und das war mir eine ganz besonders große Ehre, ist ja immer mit dieser Band zu spielen, aber das war irgendwie toll, weil ich das Haus gut kenne und da sehr oft war. Und mir dieser eine große Saal noch fehlte, alle anderen drei habe ich schon gespielt, nämlich haben die erste Record Release Konzert im Konzerthaus in Berlin. Also früher hieß es, glaube ich, mal im Volksmund Schauspielhaus am Gendarmenmarkt.
Ja, genau.
Wunderschönes.
Genau.
Und da spielt, also ich meine, ich kenne das Haus ja ziemlich gut, weil ich bin mit dem Orchester, mit den Teilen des Orchesters verbandelt oder befreundet, weil eben der Sänger und Trompeter von Chaika, ja, der Solo-Trompeter von eben diesem Orchester ist und ein paar kenne ich auch noch, die Schlagzeuger und so. Und genau, und jetzt hatten wir da die große Ehre, da auf deren großen Parkett mal hoch zu spielen. Das war wirklich hoch. Geil. Ja.
Und war das mit Orchester oder war das quasi nur in dem Saal des Orchesters?
Nee, das war ja mit Blasorchester. Also Meute an sich ist ja ein Blasorchester, wa?
Ja.
Also nee, das war sozusagen so Meute als Band, jetzt ohne noch additional Musicians oder irgendwas, weil das ist ja auch nicht auf der Platte oder irgendwie so, sondern das war einfach ein Meute-Konzert, aber eben im Konzerthaus.
Ach, geil. Sehr schön. Das klingt doch nach einer großen Show.
Ja. Und das war ja auch, genau, die Platte war ja auch eine interessante Arbeit. Ich war ja da zu Anfang der ganzen Pandemiezeit. Also wirklich ist das eins der letzten Konzerte, die ich gespielt habe, war tatsächlich hier in Belgien, in genau diesem Club. Damals habe ich noch mal Rimmerfon gespielt bei dem Gig. Und dann war ja eben Pandemie, alle zu aus vorbei. Ich glaube so 2 Wochen später oder so. Und dann ist die Band ja ins Studio gegangen und dann ging die Arbeit an diesem Album los, was eben dann jetzt vor 2 Wochen oder so rausgekommen ist.
Mhm.
Und ja.
Und wie war das jetzt, also sagen wir mal so, kannst du so ein bisschen beschreiben, wie in der Pandemie eine oder eine Albumentwicklung stattfinden kann? Also man muss vielleicht dazu nochmal sagen, also du bist ja eigentlich waschechter Berliner, lebst auch in Berlin, bist natürlich viel in Hamburg, was so ein bisschen so das Headquarter von der Meute ist, ne? Und wie entsteht dann so ein Album in so einem Kontext?
Es gibt ja in der Band viele Leute oder ein paar, die sozusagen arrangieren und auch selber schreiben. Und ursprünglich war dieser Studiotermin oder die Entwicklung des Albums und die Aufnahmen waren für Ende des Jahres 2000, wann war Pandemie?
2020.
Ja, genau. Also waren eigentlich für Ende 2020 eine da. Oder so Oktober, November, wenn ich mich recht erinnere. Und auch bis dahin eben Stücke schreiben und arrangieren. Und dann ist ja eben die Europatour in weiten Teilen ausgefallen. Und dann wurde sehr schnell, weil der Vorteil an dieser Band ist, würde ich sagen, jetzt auch für die Entwicklung des Programms, dass es eben nicht nur einer ist, der schreibt oder sich da denkt oder so, sondern dass es halt, so 4, 5, vielleicht sogar 6 Leute mittlerweile sind. Und jeder da sich eingeladen fühlen darf, auch für die Band Sachen zu schreiben und zu entwickeln oder zu arrangieren. Und das ist dann relativ schnell angegangen worden. Und dann war es halt spannend, wie man jetzt in der Situation überhaupt Sachen aufnimmt, weil das war ja damals noch nicht alles klar. Und dann bin ich tatsächlich nach Hamburg gefahren und habe damals da, ich glaube, ich habe ja auch einen Podcast gemacht zu der Zeit. Doch, wahrscheinlich schon. Aber
ja, könnte sein. Stimmt, jetzt erinnere ich mich ein bisschen.
Hast du gefühlt über ganz Hamburg verteilt so 2 Hotels oder so, die offiziell Gäste aufnehmen durften. Und das ging aber auch nur, wenn man halt in der Stadt arbeitet. Und man brauchte auch einen Zettel von seinem Arbeitgeber. Und ich war da eigentlich immer die ganze Zeit allein. Ich kann mich noch erinnern, dass der Hamburger Kiez, also auch die Reeperbahn, die war komplett verwaist. Und ich bin dann sozusagen immer so 3, 4 Tage in dieses Studio gegangen und wir haben halt Samstag, dritt live aufgenommen. Und dann war halt Thomas in seiner Form als Produzent zusammen mit dem Engineer Daniel Bongard da und der jeweilige Arrangeur oder eben auch Komponist des Songs, den wir dann da gerade einspielten. Und und dann kam eben die nächste Section sozusagen, also eben Sousaphon, Basssaxophon haben dann eingespielt und so, dass man so ein bisschen layermäßig die ganze Sache produzierte, aber eben nicht jeder für sich allein, also man hätte ja vielleicht auch sagen können, ja, die Firma kriegen ja auch in Berlin, also der Berliner, ne, jeder von uns kann sich aufnehmen und so. Aber wir haben, waren dann auch natürlich alles damals mit Testen und mit Abstand und Maske und wenn man, also, ne, mit irgendwie räumlicher Trennung in Teilen und so, also da wurde schon viel aufgepasst. Und das hat dann alles seine Zeit gedauert. Und dann gab es so über das Jahr verteilt, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Recording-Sessions. 4, glaube ich. Und genau, dann kamen ja auch noch die Aufnahmen zu Babylon Berlin auch noch.
Stimmt. Dazu. Jetzt können wir ja auch endlich richtig drüber sprechen.
genau. Also genau, weil man heute ja in dem Film auch, also in der Serie da auch zu hören ist und eben auch performt. Und die Aufnahmen waren auch noch. Und das zog sich so ein bisschen über ein paar Monate hin. So dass ich immer mal wieder ein paar Tage dankenswerterweise in der Situation war, aus Berlin rausgekommen, was ja vielen Leuten dann gar nicht mehr vergönnt war.
Ja.
Und ich konnte dann mit dem Zug nach Hamburg fahren, war im Hotel untergebracht und habe hier mit tollen Leuten Aufnahmen gemacht und konnte dann wieder zurück. Hatte also deswegen allein schon auch immer noch wieder mal einen Tapetenwechsel. Und genau. Und dieses Album ist dann jetzt fertig und endlich rausgekommen. So, genau.
Kann ich nur weiterempfehlen, das sich anzuhören. Ich habe es neulich auf der Rückfahrt von Niedersachsen nach Berlin mir komplett gegeben. Ich bin sehr glücklich. Ich finde, es ist ein total feines Ding geworden. Hochspannend, auch so diese, dass man wirklich wieder akustischen, technoiden Sound hört. Großartig. Also mir hat es extrem gut gefallen. Aber ich würde da gerade direkt mal anschließen. Kannst du vielleicht, also weil du hast es jetzt quasi so halb in einem Nebensatz erzählt, aber ich weiß, oder ich habe ja das große Glück, da schon ein bisschen länger was von zu wissen, aber diese ganze Babylon-Berlin-Geschichte, kannst du die vielleicht nochmal so ein bisschen umreißen? Wie ist es dazu gekommen? Du hast jetzt gesagt, ihr seid da zu hören, aber ihr seid ja tatsächlich wirklich, glaube ich, mit einschlägigen Szenen auch sozusagen in der Serie zu sehen, richtig?
Ja, genau. Also tatsächlich haben wir da auch ein paar Drehtage gehabt, weil wir eben, weil die Band in dem Film zu sehen ist. Und Musik wurde eben dafür auch geschrieben. Und es war tatsächlich so, dass der Regisseur, also es gibt, glaube ich, so zwei Regisseure, meine ich, für Babylon Berlin, die dann, also so zwei Teams, mehr oder weniger, die für diese Serie produzieren und der Regisseur, der für genau dieses Ding sich verantwortlich zeichnet, der hatte irgendwie die Idee, dass, also ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, weil ich glaube, das läuft also gerade auf Sky und nächstes Jahr läuft es dann auf Öffentlich-Rechtlichen und ich will jetzt nicht spoilern, aber genau, also es geht da irgendwie auch um so eine Art Clubszene, ist ja klar, wenn einer Band ist, zu sehen ist auch und so ein bisschen die Idee, der hat irgendwie, ist über Meute gestolpert, der Regisseur, und hat dann, also Berlin steht ja schon auch nach wie vor, auch heute irgendwie sehr für elektronische Musik und eben für Techno. Und so ein bisschen die Idee, dass das vielleicht so ja schon damals, also in der Zeit, wo eben diese Serie spielt, dass da auch schon sozusagen der Grundstein dafür hätte gelegt worden sein können. Also kann ja einem auch keiner sagen, dass es vielleicht nicht so gewesen ist.
Ja.
Und irgendwie passte dann sozusagen Meute genau so ein bisschen wie die Faust aufs Auge zu seiner Art von Visualisierung, Vorstellung und auch Sound. Und deswegen sind wir in dieser Serie lange, und ich erinnere mich da noch an großartige, also echt krasse Momente. Also ich hatte da streckenweise sehr, sehr, sehr heftige Gänsehaut, als wir da am Set waren, wegen Sachen, die sich da irgendwie abgespielt haben, weil viele Leute krasse Moves gemacht haben und so. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht spoilern. das war auch total lustig natürlich, wegen so Kostümierung und da wird schon ein gigantischer Aufwand betrieben. Sehr, sehr coole Leute da am Set. Der Regisseur ist auch ist ein toller Typ. Und genau. Und dann muss man sich natürlich irgendwie selber ein Bild davon machen, aber das war schon interessant, spannend. Und mit der Merit Becker ist eben auch der Enes Song zusammen und die ist auch eine geile Socke. Die hat er dann auch noch mit. Also das war einfach wirklich eine geile Zeit. Und witzigerweise so auch direkt um die Ecke von mir wurde ja gedreht, die Tage, also tagelang. Das heißt, ich konnte da einfach von meiner Haustür kurz 5 Minuten mit dem Fahrrad oder sowas rüber und dann ging's los.
So. Ja, ja, das, also das ist ganz spannend, weil vielleicht kann man da so ein bisschen, also so, da noch was dazu erzählen. Also tatsächlich ist es so, ich war großer Fan dieser Buchreihe, die da quasi zugrunde liegt, von Volker Kutscher. Und war dann natürlich auch hochgespannt, wie diese erste Staffel oder die ersten beiden Staffeln funktionieren würden, weil das ist ja, glaube ich, so ziemlich die teuerste jemals produzierte Serie in Deutschland. Also ich glaube, für die ersten zwei Staffeln haben die 40 Millionen Dollar in die Hand genommen. Also mal zum Vergleich, ein 90-minütiger Tatort darf nicht mehr als 1,1 Millionen Euro kosten. Also dann weiß man so ungefähr so ein bisschen, in welchen Dimensionen wir da unterwegs sind. Und ich kann mich erinnern, dass schon bei den ersten beiden Staffeln das Thema Musik eine spezielle Rolle gespielt hat. Und diese, ich weiß ja nicht, ob ihr denn in diesem sozusagen vermeintlichen Club Mokka Efti gespielt habt. Also der spielte halt in diesen ersten beiden Staffeln eine entscheidende Rolle. Und da war das Musikalische auch schon einfach groß inszeniert und immer wieder geil. Und jetzt scheint ihr ja tatsächlich bei dem so was, ich habe den Soundtrack bisher so ein bisschen überflogen und war denn. Deshalb ist es ganz interessant, dass du sagst, ihr habt da die Mucke wirklich direkt für geschrieben, weil ich war nicht ganz sicher, ob da vielleicht doch der eine oder andere Track mit dabei ist, der schon mal da war. Aber ihr seid da quasi maßgeblich mit dem Sound dabei. Also, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist nicht nur eben so ein Song oder so, ne? Sondern im Soundtrack ist es schon ein bisschen mehr.
Genau, also es sind jetzt auch nicht, also wir bringen jetzt auch nicht den kompletten Soundtrack für diese Staffel, aber so sind schon ein paar Tracks und Lieder, genau. Und ja, also geil. Tatsächlich war das, also da war ich jetzt an genau dieser Entwicklung, die da wieder nur eigentlich durch das Einspielen daran beteiligt. Aber Hans, der Trompeter von Meute, der hat sozusagen die Lieder da geschrieben. Ich glaube, da gab es eine ziemlich enge Zusammenarbeit und auch viel Abstimmen, na wie das halt so ist, wenn Musik für einen Film entwickelt werden soll. Dann stellt man was vor und dann muss man sich mit dem Regisseur und solchen Leuten unterhalten. Also wie gesagt, ich war da jetzt nicht direkt dabei, ich kenne es auch aber aus den Zeiten des Kingsman-Films und auch ein paar anderen Produktionen.
Ja.
Da ist also ein bisschen vor und zurück und so, ne, bestellen sie ein bisschen so vor. Und das hat aber alles geklappt. Also und das war eine ziemlich tolle Zusammenarbeit, denke ich. Und genau, die Serie ist auch, glaube ich, so international ja nicht so unerfolgreich. Also dafür,
total,
dass es eine deutsche Produktion ist, ist das schon auch ein internationales.
Das ist, ich glaube, das ist so ja eine internationale Produktion. Also, weil ich glaube, die haben die Kohle ja nicht aus Deutschland alleine zusammenscheffeln können, sondern deshalb wird das, glaube ich, auch zuerst auf Sky verwertet, weil das wiederum dann eine internationale Sache ist. Ich glaube, in den USA oder in UK läuft das so ja bei Netflix. Also, das ist tatsächlich ein richtig fettes, international verwertetes Projekt, muss man ganz klar sagen. Deshalb ist das schon, das ist tatsächlich so. So der Medienfuzzi in mir, der sagt gerade, geile Scheiße, das ist für die Meute natürlich einfach auch nochmal eine ganz dicke Nummer. Wir erinnern uns so ein bisschen, bei den Ohrboten waren es damals Sachen, die zum Fame ordentlich beigetragen haben. Da waren die PlayStation SingStar Compilations, die nicht ganz unentscheidend waren und auch quer durchs Land getragen wurden und euch bekannter gemacht haben. Ich finde das immer ganz spannend, wenn das eben nicht über die ganz klassischen Wege geht, so nach dem Motto, wir machen jetzt ein bisschen Promo, dann wird das im Radio gespielt und dann geht alles gut, sondern tatsächlich sind das ja auch ein paar Umwege für eine Musik, die aber auch international unfassbar kompatibel zu sein scheint.
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen so. Und naja, heute ist ja jetzt ja nicht so ein Radio-Thema, glaube ich, außer vielleicht auf Flucht FM, wo ich nicht, dass du das hörst, aber ansonsten findet das ja nicht so statt. Es geht ja eh immer so in seiner eigenen Wege irgendwie, habe ich so das Gefühl. Und das macht dann natürlich irgendwie Sinn. Und das ist aber auch eine geile Idee gewesen von dem Regisseur, finde ich, also dass er das so gesehen hat. Also,
ja, total.
Die Sachen da so miteinander zusammenbringen. Kann.
Ja, genau. Und ich glaube, war da auch, da trifft auch Arsch auf Eimer. Also wärt ihr jetzt einfach nur eine Techno-Clique gewesen mit irgendwie 10 Synthis, werdet wahrscheinlich weniger spannend für den gewesen, als wenn der natürlich sagen kann, naja, Moment mal, das sind akustische Instrumente, das kann man sehr schnell verorten, auch in einer anderen Zeit. Und dann stehen da auch noch Typen als quasi, naja, wie in etwas anderer Formation einer Big Band auf der Bühne, ne? So könnte man das ja schon irgendwie so ein bisschen beschreiben.
Ja, genau. Also es gibt auch ich glaube, die Produktionsfirma Babylon Berlin oder was, haben da jetzt auch ein Musikvideo, das ist vor ein paar Wochen rausgekommen, eben der Titeltrack der Staffel mit Meret Becker und da sieht man die Band auch und kriegt so ein bisschen so einen Eindruck, wie das da aussieht. Ja, da sieht man eigentlich auch, dass das genau in diesem Club sozusagen ja auch spielt.
Sehr schön.
Also da verrate ich jetzt nicht zu viel, wenn ich das
Ja, geil, guck mal, jetzt haben wir nach Kultur haben wir jetzt auch noch das Filmthema abgearbeitet. Alter Schwede, wir sind heute Deutschlandfunk Kultur in ein bisschen Berliner Sprech. Also geiler geht's doch gerade gar nicht. Sehr schön. Dann erzähl doch mal, sag mal, wenn du jetzt so auf das Jahr zurückblickst, das ist ja quasi auch so ein Jahr gewesen, wo sich alles versucht hat, irgendwie wieder so ein bisschen zurechtzurütteln, nachdem harten, es war nichts möglich. Wenn du jetzt so zurückguckst, wo würdest du denn sagen, ja, da sind wir schon wieder an einem geilen Punkt, und wo würdest du aber auch sagen, naja, scheiße, da sind wir definitiv noch nicht an einem Punkt, der wieder so ist, dass man sagen kann, hier ist irgendwas gut?
Also, ich möchte mal so sagen, die Sachen, bei denen ich das Glück habe zu spielen, die funktionieren alle doch auch immer noch und oder wieder sehr, sehr gut. Also so, das hat, denke ich, verschiedene Ursachen. Aber jetzt nur hat Meute hat halt gesagt, über 100 Gigs gespielt dieses Jahr, was auch so ein bisschen dem Umstand zu schulden ist, dass eben ganz viel nachgeholt werden musste und dann aber auch gleichzeitig neue Gigs angenommen wurden, weil man ja nicht wusste, ob man überhaupt spielen kann.
Ja.
Und auf einmal ging dann doch sehr viel wieder oder fast alles, und das war schon echt fett, und das hat auch Timo Spaß gemacht. Ich erinnere mich noch an den Moment, dass ich dann wiederum nach der Staatentour mit Meute auf dem Rock am Ring stand und die Leute um mich herum gesagt haben, ja krass, jetzt gehen Festivals wieder. Guck mal, hier sind jetzt alle Leute Kinder halt an der Maske auf. Und für mich war der zu dem Zeitpunkt schon irgendwie 2 Monate vorher, dass ich da in den USA auf Tour war oder wie in Frankreich ein Konzert gespielt habe, wo das auch schon wieder längst so war. Und da gab es so diese Momente. Und ich sag mal, jetzt möglicherweise für der Alligator, die Festivals, die waren alle Tierenschutz besucht, die waren voll. Da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass da irgendwas anders gelaufen wäre. Also die Leute hatten halt Bock. Meute-Konzerte laufen auch total gut. Ja, die Band ist wirklich 99% überall ausverkauft, und deswegen nehmen Leute mitunter sehr, sehr verrückte, weite Distanzen auf sich, um ein Konzert sehen zu können, weil sie es nicht mehr schaffen, in ihrer eigenen Stadt ein Ticket zu shoppen. Und die Band hat natürlich den großen Vorteil, dass sie international tourt, wo man dann auch wiederum in anderen Ländern vielleicht Konzerte spielen konnte, wo es in Deutschland noch lange nicht ging oder so. Und ich muss aber auch gleichzeitig sagen, dass natürlich jetzt auch die Leute, die jetzt in dieser Szene sind, nicht neu, aber dass viele, viele Acts und Bands einfach das große Problem haben, dass Leute keine, also so, was ich weiß oder mitbekomme, ist, dass dieses Vorverkaufsthema, was früher völlig normal war, dass das einfach doch sehr, sehr eingebrochen ist und dass Leute sehr vorsichtig geworden sind, überhaupt im Vorfeld Tickets zu kaufen. Bei dem einen oder anderen hatte dann zur Folge, dass dann doch noch die Abendkasse, die früher vielleicht nicht so explodiert wäre, im besten Fall doch noch eine ganze Menge, man kommen da ganz viele Leute, die einfach nicht mehr da, also ne, kein Vorverkaufsticket gekauft haben und sagen, ey, wir gehen aber am selben Abend, weil dann findet die Veranstaltung auf jeden Fall statt, anstelle von, guck jetzt 3 Monate vorher, weil ich vielleicht nicht reinkomme, aber wer weiß, ob es überhaupt stattfindet, also so. Das merkt man schon irgendwie doll, und das sieht man vor allen Dingen an immer noch der Anzahl an dann doch abgesagten Gigs von vielleicht nicht so sehr großen Bands oder so. Es gibt die großen Acts, die haben gar nicht so ein Riesenproblem, sondern eher so kleinere oder mittelständische Bands, klingt jetzt irgendwie blöd, aber.
Nee, das ist, machen wir uns nichts vor, das ist letztendlich wie in der Bundesliga, ne? Es gibt ganz wenige, die richtig viel Geld verdienen, und es gibt ganz viele Bands, die einfach tatsächlich auch da einem Beruf nachgehen. Also die verdienen einen normalen Lebensunterhalt, nur eben mit vielleicht einer etwas ungewöhnlicheren Arbeit als die klassischen Leute, die so wie ich eher 9-to-5 unterwegs sind. Aber da bin ich schon komplett bei dir. Und es ist interessant, weil wenn man so quer durchs Kulturradio hört und hier und da mal noch ein Interview irgendwo liest, dann ist es genau das, was du erzählst. Also die Großen kommen klar. Ja, meistens, wenn sie nicht ganz blöd und waren und ihre Kohle verzockt haben, dann haben die natürlich auch mehr eine Chance gehabt, das alles in Ruhe zu übergehen, was da für die kleinen Bands, für die das eben natürlich ein völlig normaler Broterwerb war, für die dann eben auch kein Arbeitgeber mehr da war, der gesagt hat, na pass auf, ich versuche hier noch irgendwie uns zu überbrücken, sondern die haben im schlimmsten Fall eben ja keine Chance gehabt, irgendwie ihren Lebensunterhalt zu verdienen oder mussten halt tatsächlich anderen Jobs nachgehen, was natürlich in der Zeit, wo so typischerweise Gastro und ähnliches auch zu war, also wo du eben auch mal schnell als Quereinsteiger noch mal ein paar Stunden schrubben kannst, um wenigstens deine Miete zahlen zu können, waren ja auch nicht da, ne? Also insofern klingt das ja zumindest so, dass man wieder anfangen kann. Aber ja, klar, also interessant ist das auch, was du mit dem Spontanen erzählst. Ich habe das bei mir selbst gemerkt. Wir haben ja auch vor 2 Jahren schon Tickets gehabt für Seed. Und das war natürlich dann auch preislich alles nicht mehr so günstig. Und jetzt wurden natürlich auch draußen wieder so die Inflation und alle möglichen anderen Sachen halt thematisiert werden, weil alles so schlimm und böse wäre. Da muss man natürlich auch klar sagen, dass die Leute vielleicht auch wirklich vorsichtig geworden sind. Traurig und hart, dass du das quasi wirklich bestätigen musst, dass die Realität echt schon so weit ist. Schade eigentlich. Kann man letztendlich nur hoffen, dass das zumindest so von dem Pandemiegeschehen so weit zurückgedrängt wird, dass man sagen kann, naja, wenigstens dann vielleicht eins der großen Themen weg, was vielleicht 10% mehr Leute dazu bringt, vielleicht doch mal wieder ein Ticket schon im Vorfeld zu kaufen, ne?
Ja, genau. Also wie gesagt, bei den Sachen, wo ich aktuell spiele, also und hoffentlich auch noch sehr, sehr lange Zeit, eben der Alligator und Meute und auch erstaunlicherweise der Reinhard Grebe, dem ich ja auch dazu gehöre. Also mit dem hatte ich jetzt dann auch 3 Shows im Zippy in Berlin, die waren auch ausverkauft und jetzt für den 20. Dezember, wo wir auch ein Konzert noch spielen mit einem neuen Programm, da sind die Tickets jetzt auch schon weg. Also da, also
ach, schön.
Aber den Typen kennt man auch. Also das ist jetzt keine Riesenhalle, aber der ist natürlich die Kolumbiahalle, aber obwohl, der hat auch Waldbühne gespielt, das machen wir auch nächstes Jahr.
Naja, und also sagen wir mal so, in Berlin ist der zumindest, wie sagt man so schön, in Berlin ist er weltberühmt, ne? Also da hat er schon einen relativ fetten Status. Sag mal, in Augsburg werdet jetzt vielleicht nicht unbedingt so. Also da könnte man sagen, hey, ist übrigens der Typ, der den Brandenburg-Song gemacht hat, oder?
Also ja, guck mal, also die haben ja, also da ist jetzt auch eine Tour gebucht, das sind eine Handvoll Gigs.
Ja.
Für nächstes Jahr, wo ich auch sehr gespannt bin.
Ja.
Und ich weiß, die hatten gute Zeiten auf Tour auch. Also mit wirklich, da kamen dann auch schon mal so vielleicht so 1000 oder manchmal auch 2000 Leute. Eben in Berlin, auch da war ich selber auf dem Konzert vor vielen Jahren, auch mal 18.000.
Ja.
Krass war, weil am selben Tag auch Joe Cocker gespielt hat, wo man ja fast denken könnte, Mensch, das ist dieselbe Zielgruppe.
Ja, stimmt.
Aber die
stimmt.
Wollen, ja, also so irgendwie, genau, also das wird auch noch spannend, aber da gucke ich dann auch mal, was da so los ist. Und der Alligator selber, also da habe ich jetzt auch mitgekriegt, dass von der Tour, die ja im März stattfindet nächstes Jahr, da gibt es auch nur noch für 2 Städte Tickets überhaupt, glaube ich.
Mhm.
Und genau, aber das ist eben, ich kriege eben mit bei so Bands, die jetzt nicht auf dem Level unterwegs sind, dass dann eben Konzerte aufgrund der schlechten Vorverkaufssituation einfach doch abgesagt werden müssen, weil Veranstalter und Bands sagen, ja okay, wenn es so Tickets sind, die im Vorverkauf gelaufen sind, wir wissen ja eben nicht, ob am Abend noch die 250 oder auch 500 Leute kommen, weil vor der Pandemie vielleicht, da hätte man diese Wette ja nicht aufstellen müssen, aber ich kenne jetzt auch von anderen Bands, weiß ich, die das vielleicht gerade noch für diese 50-50-Chance entschieden haben, weiß ich auch von ein paar Gigs, dass das überraschend total gut funktioniert hat und eben sehr, sehr viele Leute abends noch gekommen sind, aber du kannst eigentlich auch am selben Tag, also du kannst das nicht mehr so planen aus eben zum Beispiel diesen Gründen heraus, dass wenn die Vorverkaufszahlen stimmen, dann brauchst du auch nicht den Bus einladen, die Band bezahlen, den Mischer und das Hotel buchen und den Laden aufmachen und so. Das kannst du dann einfach nicht mehr machen, wenn das und also diese Wette kannst du nicht auf ewig eingehen. Und ich hoffe sehr, dass sich das irgendwie dann im nächsten Jahr das ein bisschen ausbalanciert. Mal gucken, wo sich das hin entwickelt. Ja, genau. Also das ist so ein bisschen die Beobachtung. Aber so grundsätzlich bei den Konzerten, die ich jetzt spiele, und auch mit all diesen geilen Künstlern, so die Leute flippen aus, die haben Bock, das sind tolle Abende, das ist einfach, also es ist wirklich natürlich unbeschreiblich geil, auf Tour sein zu können und den Alt machen zu können. Jetzt war eben, die letzten beiden Tage waren dann in Amsterdam und da war ich davor noch in einem Studio, weil ein Freund von mir hat noch eine Firma, die nennt sich Central Universe und da hat er sozusagen Leute eingeladen nach Amsterdam ins Studio Sampling ist ja gerade für DJs oder Leute, die jetzt kein Instrument spielen, schon immer ein relevantes Mittel gewesen. Und wir haben dann so Sample Packs da quasi aufgenommen und ich habe mit Leuten da im Studio gespielt, in einem geilen Studio, mit geilen Leuten, wo ich die vorher noch gar nicht kannte. Und das war auch ein toller Abend. Und dann bin ich abends tatsächlich nach dem ersten Studientag da in, bei dem Pianisten, der auch ein sensationeller Schlagzeuger ist, auch immer auf dessen Hausboot hier endet, weil wir da halt wohnen. Also noch so ein richtig geiles Amsterdam Hangout-Erlebnis auch noch und so. Und dann eben zwei tolle Shows, da wir spielen mit Leute. Also schon, ja, also ich muss sagen, ich hatte, also wenn ich jetzt auf mein Jahr zurückblicke, wie gesagt, ganz vorbei ist es noch nicht, weil am 20. ist die letzte Show. Aber das ist schon, ich glaube, ich habe waren noch, also das ist schon das meiste an Weg, was ich in einem Jahr überhaupt gespielt habe.
Geil.
Ja, bislang.
Ja. Muss man ja auch mal ganz klar sagen, in Zeiten, wo es Kacke läuft, muss es ja auch Leute geben, die einfach auch mal ordentlich Glück haben. Also insofern, Onkelchen, musst du dich da auch einfach nicht verstecken, sondern man kann auch einfach vielleicht hier mal sagen, freut man sich für dich, ist doch cool. Also wie sieht's dann für das nächste Jahr aus? Also du hast ja jetzt schon so ein bisschen gucken lassen, also ich glaube, mit Meute geht wieder ein bisschen was und tatsächlich mit dem Alligator und mit dem Reinhard Grebe geht auch was. Meinst du, das nächste Jahr sieht genauso dick schon wieder aus oder zumindest zeichnet sich ab, dass es gut wird?
Also, sagen wir mal so, zeichnet sich auf jeden Fall ab, dass es gut wird. Und so ein bisschen Sachen, weil die sich ja eben durch die Jahre so ein bisschen stabilisiert haben und wir hoffen natürlich alle drauf, dass es nächstes Jahr auch so ein bisschen noch mehr Planungssicherheit und die Sachen gibt. Aber ich denke, das, also nach meiner Auffassung wird es so sein. Und ich glaube, das nächste Jahr wird auf jeden Fall auch das wird wild. Ja, also ich sehe mich da, also ich sitze ja jetzt schon hier an meiner Reisetabelle, die ich selber habe,
von ja.
Wo nach wo. Und das beschert mir ein ausnehmendes Judith-Gefühl, muss ich sagen. Und genau, dann, also Meute fährt ja nach Australien und Neuseeland auf Tour, der Alligator hat seine Tour. Und dann ist der Festivalsommer wird auf jeden Fall auch wird auch gerade so wie es aussieht. Also jetzt steht für mich gerade so ein bisschen so hintereinander die Möglichkeit drin, dass ich am selben Tag eine Schauspiele mit Meute und dem Alligator auf demselben Festival, wenn das klappt, das wäre natürlich wirklich auch sehr lustig. Und also mal gucken, was da noch so kommt. Jetzt waren eben ja auch noch so geile Sachen wie Wacken und so. Und mal schauen, was da nächstes Jahr so eine Pipeline ist. Übersee mit Meute könnte auch noch mal passieren. Und also ich glaube, das wird viel. Reinhard Grebe ist auf Tour, mit dem wird die Beizinge dann auch noch gespielt. Also ja, ich glaube, das wird kunterbunt das Jahr. Ich hab Bock.
Ach, schön. Tolle. Ach schön. Dann siehst du, dann haben wir jetzt auch noch so ein bisschen den Business-Sprecher gehabt. Wir haben auch noch mal da wieder den Kulturanschluss gehabt. Gleichzeitig können wir die Leute jetzt vielleicht auch entlassen in so eine Aufbruchsstimmung. Also es ist ja geiler, als den Leuten immer zu erzählen, was alles gerade kacke läuft, weil das, glaube ich, passiert gerade jeden Tag da draußen irgendwie. Also insofern, ich würde sagen, wir haben eine runde Nummer nochmal gemacht. Wir haben einen Jahresrückblick gebracht, bevor ihn Thomas Gottschalk oder Günther Jauch bringt. Also wir sind auch noch First Mover. Also ich würde ganz ehrlich sagen, das Einzige, was jetzt noch fehlt, wir hätten so einen Audio-Adventskalender den Leuten noch reichen sollen oder hier zum, wie sagt man, hier zum Nikolaus noch irgendwas schenken können. Aber ich würde sagen, kicken wir mal, dass ich diesmal nicht so lange brauche, die Show fertig zu machen, dass die vielleicht zum Nikolaus rauskommen kann.
Das wäre doch, da könnte man die quasi in ihre Schüchen stopfen. Das hatten die hier in Holland, war das irgendwie vorher. Vorher hatten die irgendwie Nikolaus. Das heißt aber irgendwie anders.
Ah ja, kick mal inne an, siehste. Sehr genau. Schön. Haben wir auch noch was gelernt. Ist doch auch gut, siehste. Alter, war das heute ein Paket. Ist doch irre.
Ja, mega geil, Alter. Naja, dann machen wir das so. Also ich hätte noch, also in dem Anspielzug von Meute, hätte ich noch einen anderen.
Ah, naja, komm. Naja, das ist ja noch geiler. Dann schicken wir die Leute jetzt nach Hause mit noch einem Soundschnipsel. Ist doch klar, natürlich.
Geil, weil ich freue mich nämlich total. Und wenn man jetzt noch die Möglichkeit hat, weil wir darüber gesprochen haben, das ist nämlich eine Band, also ne, Konzerttickets und Konzertbesuchungen und so.
Ja.
Ich weiß, dass ein Konzert von dem Typen mit dieser Band einfach unfassbar geil ist. Also geht hin da. Und zwar, und hört euch die Platte an. Und zwar ich doch mal erstmal in die Hose gerade kurz ein bisschen gestolpert. Flo Mega und die Waffcats. Die haben nämlich nur eine neue Platte rausgebracht.
Ach, wie geil. Ernsthaft?
Die Platte heißt Über das Grau. Und die ist richtig geil geworden.
Oh, schön.
Und genau, die sind nämlich gerade auf Tour. Die spielen irgendwie nächste Woche in Berlin. Ich glaube, es sind so noch 3-4 Shows, die haben. Also, genau, kommende Woche in Berlin. Am 7. sind sie in Berlin. Und ich glaube, davor, ich habe jetzt die Tour da nicht so im Kopf. Aber das ist auf jeden Fall, also das ist eine Garant für geile Musik und einen geilen Abend. Also wenn man jetzt, ja, also vielleicht Flo Mega macht halt, in meinen Augen ist das so der beste Soul-Artist, den Deutschland hat. Auch der einzige, der aus meiner Sicht mit deutscher Sprache und diesem ganzen alten Soul, Motown-Universum so geil umgeht, dass das irgendwie, also besser ja nicht funktionieren könnte. Und die Band dahinter ist einfach nur geil.
Ja, also definitiv. Die Rough Cats, die waren ja zu Orbotenzeiten schon großes Kino. Das kann ja nur noch geiler geworden sein. Das sind ja bald 15 Jahre schon fast wieder her. Und die Musiker werden ja nicht schlechter, wa? Also die werden ja eher besser mit dem Alter. Das ist ja wie mit einem Newton Whisky. Das wird schon. Geil. Oh, ja, stimmt. Und du hast vollkommen recht. Also tatsächlich ist Flo Mega einer der wenigen, bei dem man wirklich auch sagen kann, wenn die Deutsch singen und das auf Soul-Musik, das klingt nicht peinlich. Das kann nämlich auch ordentlich schief gehen, aber bei ihm nicht, weil ich glaube, er hat da einen ganz anderen Zugang gefunden. Ist mir irgendwann so ja wirklich auch mal aufgefallen, als ich so einen Song von ihm hörte und dachte so, geil, also im Normalfall geht ja sowas eigentlich nicht, aber der kann das. Der hat da irgendwie loslassen können und hat irgendwie das geschafft, auch mit deutscher Sprache so umgehen zu können, dass man das glaubwürdig rüberbringt, ne? Weil ich würd wahrscheinlich quasi eher so deutsche Gesangsstil hinsetzen und dann völlig schief, neben dem, dass ich gar nicht singen kann, aber völlig schief und verquer, auf, selbst als jemand, der Soul extrem gern hört, würde ich wahrscheinlich komplett daneben liegen mit all dem, was da nur geht. Und da gibt es ja einige von, die müssen wir jetzt hier nicht beim Namen nennen, wir wollen ja keinen dissen, aber am Ende des Tages gibt es da nicht so viele Leute, die das können, da ist was dran. Definitiv, also anhören bitte.
Für die absolute Speerspitze. Platte anhören und zum Konzert gehen, Alter. Also
jawohl.
Auf jeden Fall. Genau. Da würdet ihr euch ärgern. Ich sag's ja nur. Ich sag, mehr kann ich auch nicht machen. Ich kann's ja mal sagen.
Genau so ist es. Genau so ist es. Hasi, dann würde ich mal sagen, jüten Hunger an der Stelle, wa?
Ja, Schneckelchen, stimmt. Ich lade jetzt hier gleich mal hoch und werde mal gucken, was wir da in der Küche verbrutzelt haben. Das wird bestimmt geil sein. Das ist ein geiler Laden hier.
Sehr schön.
Und dann noch warm rauchen für die Show und dann wird jetzt nämlich hier heute Abend das Konzert von Meute 2022. Da wird jetzt hier schön in Belgien mal machen wir schön Dach ab.
Ah, okay. Naja, das sei euch natürlich auch herzlichst vergönnt im doppelten Sinne, also sowohl während als auch nach der Show.
Machen wir so, geil, Alter. Na, dann sag ich mal bis gleich.
Ringehauen, tschüssi.
Tschüss.
Sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording.